Aber ehrenwerte Lama, sagte der Magistrat, der Mann sollte gezwungen werden, uns zu sagen, was er im Sinn hatte und warum. Mein Mentor sagte nichts, sondern wandte sich wieder dem hypnotisierten Mann zu und blickte tief in seine nun offenen Augen. Was wolltest du tun? Fragte er ihn. Der Mann stöhnte und rollte seine Augen. Mein Mentor fragte ihn erneut, was hast du vorgehabt? Wolltest du eine Amtsperson im Butala ermorden? Speichel bildete sich um des Chinesen Mund, dann nickte er zögernd die Bestätigung. Rede, befahl der Lama. Ein Nicken reicht nicht. Dann folgte langsam und schmerzvoll die Geschichte. Ein Meuchelmörder, der bezahlt wurde, um zu morden und in einem friedlichen Land, Wirren zu entfachen. Ein Meuchelmörder, der scheiterte, so wie alle anderen scheitern werden, weil sie von unserer Schutzvorrichtung nichts wussten. Und während ich über dies nachsah, erhob sich der Lama Mingya Dundup. Ich werde nun zu seiner Heiligkeit gehen, Lobsang, und du bleibst hier und beaufsichtigst diesen Mann, sagte er. Der Mann stöhnte. Werden sie mich jetzt töten? Fragte er schwach. Nein, erwiderte ich, wir töten niemand. Ich netzte seine Lippen und wischte über seine Stirn. Bald war er wieder ruhig. Ich glaube, er schlief nach der anstrengenden Tortur. Der Magistrat sah mürrisch aus und dachte sicher, dass die Priester verrückt waren, einen möchtegern Meuchelmörder zu retten. Der Tag schleppte sich dahin. Die Wärter gingen und andere kamen. Mein Magen knurrte vor Hunger. Schließlich hörte ich, die mir bekannten Schritte und der Lama Mingya Dundup betrat den Raum. Zuerst sah er sich den Patienten an und versicherte sich, dass es dem Mann so bequem, wie es eben die Umstände erlaubten, war und dass die Stümpfe nicht bluteten. Er stand auf, blickte den Oberhilfsbeamten an und sagte, Kraft amtlicher Genehmigung, die mir von seiner Heiligkeit übertragen wurde, verlange ich, dass sie sofort zwei Tragen herbeischaffen und diesen Mann und seine Beine zur chinesischen Mission bringen. Er wandte sich mir zu, und du wirst diese Männer begleiten und mir berichten, wenn sie den Mann auf der Bahre unnötig grob behandeln sollten. Ich fühlte mich ausgesprochen verdrießlich. Hier war dieser Meuchelmörder mit den abgesägten Beinen, und mein Magen rumpelte wie eine leere Tempelsommel ohne Essen. Während die Männer abwesend und auf der Suche nach Tragen waren, eilte ich hinaus, wo ich gesehen hatte, dass die Beamten Tee tranken. Mit überheblicher Stimme forderte ich davon, und bekam eine großzügige Portion. Hastig stopfte ich das Zampa in mich hinein und eilte zurück. Schweigend und träge kamen die Männer nach mir in den Raum und brachten zwei einfache Tragen mit, zwei Stangen zwischen denen ein Tuch gespannt war. Mürrisch hoben sie die zwei Beine auf und legten sie auf die eine Trage. Sanft und unter dem durchdringenden Blick des Lama Mingya Dundup legten sie den Chinesen auf die andere Trage. Eine Wolldecke wurde über ihm ausgebreitet und unter der Trage festgemacht, so dass er nicht herunterfallen konnte. Mein Mentor wandte sich dem Oberhilfsbeamten zu und sagte, Sie werden diese Männer begleiten und dem chinesischen Botschafter einen Gruß von mir ausrichten und ihm sagen, dass wir ihm einen seiner Männer zurückbringen. Und du, Lobsang, er drehte sich zu mir um, wirst sie begleiten und mir nachher Bericht erstatten. Er ging weg, und die Männer stapften mühsam aus dem Raum. Die Luft war kühl draußen und ich fröstelte unter meiner leichten Robe. Wir stapften die Manilakhang hinunter. Die Männer, die die Beine trugen, gingen voraus und dann folgten die zwei Männer mit der Trage, auf der der Chinese lag. Ich schritt auf der einen Seite einher und der Oberhilfsbeamte auf der anderen Seite. Wir gingen nach rechts, durchquerten die zwei Parkanlagen und steuerten der chinesischen Mission zu. Mit dem glitzernden Fluss des Glücks vor uns, der helle Lichtflecken durch die Lücken der Bäume sandte, kamen wir zu der am weitest entfernten Mauer der Mission. Brummend setzten die Männer für eine Weile ihre Ladung ab, während sie ihre müden Muskeln ausruhten und neugierig auf die Mauer der Mission schauten. Die Chinesen waren zu jedermann, der versuchte, sie auf ihrem Grund und Boden unerlaubterweise zu stören, sehr ekelhaft. Es gab Fälle, wo kleine Jungen zufällig erschossen wurden, wenn sie, wie das eben kleine Jungen manchmal tun, dagegen verstießen. Nun mussten wir da hineingehen. Die Männer spuckten in die Hände, bückten sich und hoben die Trage wieder auf. Wir marschierten weiter. Dann links in die Linkhorststraße und daraufhin betraten wir den Missionsboden. Griesgrämige Männer kamen an die Tür, und der Oberbeamte sagte, ich habe die Ehre, Ihnen einen Ihrer Männer zurückzubringen, der versucht hatte, auf heiligem Boden herumzustreunen. Er ist gestürzt, und seine Beine mussten amputieren werden. Hier sind die Beine zu Ihrer Ansicht. Die finster dreinblickenden Wachen packten die Handgriffe und eilten mit dem Mann und seinen Beinen in das Gebäude. Andere bewaffnete Wachen bedeuteten uns, wegzugehen. Wir zogen uns zurück und gingen den Pfad hinunter. Ich entwischte ungesehen hinter einen Baum. Die anderen marschierten weiter. Schreie zerrissen die Luft. Ich sah mich um. Es waren keine Wachen mehr zu sehen. Sie waren alle in die Mission gegangen. Auf einen albernen Impuls hin, verließ ich die zweifelhafte Sicherheit des Baumes und rannte leise zum Fenster. Der verletzte Mann lag am Boden. Einer der Wachen saß auf seiner Brust, während zwei andere auf seinen Armen saßen. Ein vierter Mann drückte brennende Zigaretten auf seinen amputierten Strümpfen aus. Plötzlich sprang der vierte Mann auf, zog seinen Revolver hervor und schoss dem verletzten Mann zwischen die Augen. Ein Zweig knackte hinter mir. Wie der Blitz duckte ich mich und drehte mich um. Ein weiterer chinesischer Wachmann war aufgetaucht und zielte mit einem Gewehr genau dorthin, wo mein Kopf gewesen war. Ich tauchte ab zwischen seinen Beinen hindurch und brachte ihn zu Fall, wodurch er sein Gewehr fallen ließ. Ich rannte von Baum zu Baum. Schüsse peitschten durch die niederen Zweige, und ich vernahm die dumpfen Aufschläge der hinter mir herlaufenden Füße. Hier stand der Vorteil völlig auf meiner Seite. Ich war schnellfüßig und der Chinese blieb oft stehen, um nach mir zu schießen. Ich lief in den hinteren Teil des Gartens, das Tor war nun bewacht, und kletterte auf einen passenden Baum. Kroch einem Ast entlang, so dass ich auf die Mauer springen konnte und war ein paar Sekunden später vor meinen Landsleuten, die den verletzten Mann getragen hatten, wieder auf der Straße. Und so wie sie meine Geschichte gehört hatten, beschleunigten sie ihre Schritte. Sie warteten nicht ab, ob es noch etwas Aufregendes zu sehen gab. Nun wollten sie dem entgehen. Einer der chinesischen Wachen sprang von der Mauer auf die Straße und blickte mich wild und argwöhnisch an, während ich einschmeichelnd zurückblickte. Mit einem finsteren Blick und einem gemurmelten Fluch, der sich abfällig auf meine Abstammung bezog, ging er weg. Und wir legten noch einen Schritt zu. Zurück im Dorf schöferließen mich die Männer. Ich blickte etwas besorgt über die Schultern zurück und eilte weiter. Bald eilte ich den Weg zum Gagbori hinauf. Ein alter Mönch, der am Wegrand Rast machte, rief hinter mir her, »Was ist los mit dir, Lobsang? Du siehst ja aus, als wären Dämonen hinter dir her.« Ich eilte weiter und betrat atemlos das Zimmer meines Mentors Mingya Dundup. Einen Augenblick stand ich nach Atem ringend da und versuchte, wieder etwas Luft zu kommen. »Oje«, keuchte ich schließlich, »die Chinesen haben den Mann ermordet, sie haben ihn einfach erschossen.« In einem Schwall von Worten erzählte ich ihm alles, was passiert war. Mein Mentor schwieg einen Augenblick. Dann sagte er, du wirst in deinem Leben noch viel Gewalt sehen, Lobsang, also sei über dieses Ereignis nicht so betrübt. Das ist die übliche Methode der Diplomatie, töte die, die scheitern und dementiere Spione, die gefangen werden. Das ist auf der ganzen Welt so, in allen Ländern der Welt. Vor meinem Mentor sitzend, beruhigte ich mich wieder durch seine ruhige Art und Anwesenheit. Ich dachte noch an etwas anderes, das mir Kopfzerbrechen machte. Herr, rief ich aus, wie funktioniert denn die Hypnose? Er schaute mich mit einem Lächeln auf seinen Lippen an. Wann hast du zum letzten Mal gegessen? Erkundigte er sich. Wie eine Woge kam all mein Hunger zurück. Oh, vor etwa 12 Stunden, erwiderte ich etwas kläglich. Dann lass uns hier und jetzt essen, und wenn wir gesättigt sind, können wir über die Hypnose sprechen. Er bedeutete mir, still zu sein und setzte sich in die Meditationshaltung. Ich fing seine telepathische Meldung an seinen Bediensteten auf, Essen und Tee. Ich fing auch eine telepathische Mitteilung für jemand im Potala auf. Irgendjemand musste unverzüglich zu seiner Heiligkeit gehen, um ihm detailliert Bericht zu erstatten. Doch mein Mithören der telepathischen Mitteilung wurde durch den Bediensteten unterbrochen, der Essen und Tee hereinbrachte. Ich lehnte mich zurück. Ich hatte reichlich gegessen und fühlte mich ungemütlich voll. Ich hatte einen harten Tag gehabt. Ich war viele Stunden hungrig gewesen, doch, der Gedanken beschäftigte mich innerlich. Hatte ich vielleicht törichterweise zu viel gegessen? Plötzlich sah ich misstrauisch auf. Mein Mentor sah mich offensichtlich amüsiert an. Ja, Lobsang, bemerkte er, du hast zu viel gegessen. Ich hoffe, dass du noch in der Lage bist, meinem Gespräch über die Hypnose zu folgen. Er studierte mein errötendes Gesicht und sein Blick erweichte. Armer Lobsang. Du hast wirklich einen harten Tag gehabt. Geh schlafen. Wir werden unsere Diskussion morgen fortsetzen. Er erhob sich und verließ den Raum. Auch ich stand müde auf und ging wankend dem Korridor entlang. Schlaf. Das war alles, was ich jetzt brauchte. Essen? Pfui. Nein, davon hatte ich genug. Ich erreichte meinen Schlafplatz und rollte mich in meine Robe. Der Schlaf war unruhig. Ich hatte Albträume, in denen mich der beinlose Chinese durch einen bewaldeten Hain hetzte und ein anderer, mit Waffen ausgerüsteter Chinese, sprang immer wieder auf meine Schultern und versuchte, mich niederzukriegen. Booms. Mein Kopf schlug auf dem Boden auf. Einer der Chinesen trat gegen mich. Booms. Wieder schlug mein Kopf auf dem Boden auf. Verschwommen öffnete ich die Augen und fand einen Akolyt vor, der verzweifelt versuchte, mich aufzuwecken, indem er energisch auf meinen Kopf hämmerte und gegen mich trat. Lobsang! Rief er aus, als er sah, dass meine Augen offen waren. Lobsang, ich dachte schon, du wärst tot. Du hast die ganze Nacht durchgeschlafen und den Gottesdienst verpasst. Und nur dank der Intervention deines Lehrers, dem Lama Mingya Dondup, bist du bei den Aufsehern davongekommen. Wach auf! Schrie er, als ich beinahe wieder in den Schlaf sinken wollte. Mein Bewusstsein kehrte wieder in mich zurück. Es war früh am Morgen. Durch das Fenster sah ich die ersten Sonnenstrahlen über den hohen Himalayas aufgehen und die höchsten Gebäude im Tal erleuchteten, sie zeigten auch die goldenen Dächer des weit entfernten Sera und strahlten über den oberen Teil des Pagokarling hinweg. Gestern bin ich doch im Dorf Schö gewesen, ah. Das war also kein Raum. Heute, ja heute, hoffte ich einige Unterrichtsstunden auslassen zu können, um direkt von meinem geliebten Mingya Dondup zu lernen. Und auch etwas über die Hypnose zu lernen. Bald war ich mit dem Frühstück fertig und war auf dem Weg in mein Klassenzimmer, aber nicht, um zu bleiben und von den 108 heiligen Büchern zu rezitieren, sondern, um ihm zu erklären, warum ich nicht blieb. Herr, sagte ich, als ich den Lehrer gerade in das Klassenzimmer gehen sah. Herr, ich muss heute dem Lama Mingya Dondup zur Verfügung stehen. Ich bitte Sie, mich von der Klasse zu entschuldigen. Ach, ja. Mein Junge, sagte der Lehrer in einem erstaunlich herzlichen Ton. Ich hatte mit dem Heiligen Lama, deinem Mentor, ein Gespräch. Er war so freundlich und hat sich sehr positiv geäußert und deinen Fortschritt unter meiner Führung gerühmt. Ich muss gestehen, dass ich das mit großer Genugtuung vernommen habe und bin hoch erfreut. Zu meinem großen Erstaunen klopfte er mir, bevor er das Klassenzimmer wieder betrat, auf die Schultern. Verwirrt fragte ich mich, was für eine Art Zauber das bei ihm bewirkt haben mag und ging weiter zu den Lamas Unterkünften. Ich schlenderte ohne Sorgen in der Welt einher. Vorbei an einer halb offenen Tür. Oh! Rief ich plötzlich aus und blieb mit einem Ruck stehen. Eingelegte Walnüsse. Der Duft davon war stark und verlockend. Leise verfolgte ich die Spur zurück und schaute durch den Eingang. Ein alter Mönch starrte auf den Steinfußboden und murmelte Dinge, die nicht seine Gebete waren. Er trauerte über den Verlust eines ganzen Glases eingelegter Walnüsse, das irgendwie von Indien erworben worden war. Darf ich Ihnen behilflich sein, ehrwürdiger Lama? Fragte ich höflich. Der alte Mann drehte mir ein grimmiges Gesicht zu und gab mir eine derart bissige Antwort, dass ich den Korridor entlang eilte, solange ich noch dazu in der Lage war. All diese Worte für nur ein paar Walnüsse, sagte ich entrüstet zu mir. Komm herein, sagte mein Mentor, als ich mich seiner Tür näherte. Ich habe schon gedacht, du hättest dich wieder schlafen gelegt. Herr, sagte ich komme des Unterrichts wegen. Ich möchte zu gerne wissen, wie die Hypnose funktioniert. Lobsang, sagte mein Mentor, du hast noch viel mehr zu lernen als das. Du musst zuerst etwas über die Grundlage der Hypnose wissen, sonst weißt du nicht, was du tust. Setz dich. Ich setzte mich, natürlich mit überkreuzten Beinen auf den Boden. Mein Mentor saß mir gegenüber. Eine ganze Weile schien er in Gedanken versunken zu sein, und dann sagte er, inzwischen solltest du realisiert haben, dass alles aus Schwingungen, aus Elektrizität besteht. Die ganze Körperzusammensetzung besteht aus vielen verschiedenen Chemikalien. Gewisse dieser Chemikalien werden über den Blutstrom ins Gehirn befördert. Das Gehirn, weißt du, wird am besten mit Blut und den darin enthaltenen Chemikalien versorgt. Diese Inhaltsstoffe Kalium, Magnesium, Kohlenstoff und viele andere bilden das Gehirngewebe. Eine Wechselwirkung zwischen ihnen bewirkt eine eigenartige Molekülschwingung, die wir elektrischen Strom nennen. Wenn man denkt, setzt man eine Kette von Umständen in Gang mit dem Ergebnis, der Erzeugung dieses elektrischen Stroms und damit der Gehirnwellen. Ich sann über die Sache nach. Ich konnte das nicht verstehen. Wenn es doch in meinem Kopf elektrischen Strom gab, warum fühlte ich dann keinen Schlag? Der Junge, der bei Gewitterdrachen flog, kam mir in den Sinn. Ich erinnerte mich an den hellen blauen Blitz, der wie eine Lichtspur an seiner nassen Drachenschnur entlang schoss. Und ich erinnerte mich auch mit einem Schauder, wie er wie ein ausgetrocknetes und geröstetes Stück Fleisch zu Boden fiel. Auch mich traf der Blitz einmal, jedoch ich erlitt im Vergleich zu ihm nur ein Kitzeln. Doch das Kitzeln war genug, um mich ein paar Meter weit zu schleudern. Ehrenwerter Lama, protestierte ich, wie kann es dann im Kopf Strom geben? Man würde ja vor Schmerzen verrückt werden. Mein Mentor saß da und lachte. Lobsang, gluckste er, den Schlag, den du einst erlitten hast, gibt dir eine völlig falsche Vorstellung der Elektrizität. Die Elektrizität im Gehirn ist von sehr, sehr geringer Natur. Ganz spezielle Instrumente können diesen Strom messen und die Veränderungen, während man denkt oder sich bewegt, tatsächlich aufzeichnen. Der Gedanke, dass eine Person einer anderen Person die Spannung messen konnte, war fast etwas zu viel für mich. Ich begann zu lachen. Mein Mentor lächelte und sagte, lass uns diesen Nachmittag hinüber zum Potala gehen. Seine Heiligkeit hat dort ein Gerät, das uns ermöglicht, leichter über dieses Thema der Elektrizität zu sprechen. Geh nun und vergnüge dich ein wenig. Esse und zieh deine beste Robe an und wir treffen uns wieder hier, wenn die Sonne auf Mittag steht. Ich erhob mich, verbeugte mich und ging hinaus. Ganze 2 Stunden streunte ich herum, kletterte auf das Dach und warf müßig kleine Kiesel auf die nicht zahnenden Köpfe der darunter vorbeigehenden Mönche. Des Sportes überdrüssig ließ ich mich kopfüber durch eine Falltür in einen dunklen Korridor hinunterhängen. An den Füßen verkehrt herumhängend, war ich rechtzeitig da, um die sich mir nähernden Schritte zu hören. Ich konnte nichts sehen, weil sich die Falltür in einer Ecke befand. Ich streckte meine Zunge heraus und machte ein grimmiges Gesicht und wartete. Ein alter Mann kam um die Ecke, und da er nicht in der Lage war, mich zu sehen, prallte er in mich hinein. Meine nasse Zunge berührte seine Wange. Er stieß einen Schrei aus und ließ das Tablett, das er trug, mit einem Krach fallen und verschwand mit einer, für so einen alten Mann höchst überraschenden Geschwindigkeit. Selbst ich war überrascht. Als der Mönch in mich prallte, verlor ich den Halt meiner Füße und fiel mit dem Rücken erst in den Korridor hinunter. Die Falltür schnappte mit einem widerhallenden Krach zu und eine ganze Ladung erstickender Staub fiel auf mich herab. Ich kletterte benommen auf die Füße und eilte so schnell ich konnte in der anderen Richtung davon. Der Schreck saß mir immer noch in allen Gliedern, als ich meine Robe wechselte und meine Mahlzeit aß. Doch so betroffen war ich nun auch wieder nicht, dass ich die Verabredung vergaß. Pünktlich, als der Schatten verschwand und der Tag auf den Mittag zuging, fand ich mich bei meinem Mentor ein. Mit einiger Mühe besänftigten sich seine Gesichtszüge wieder, als er mich sah. Ein älterer Mönch, Lobsang, schwört, dass er im Nordkorridor von einem Teufel verfolgt wurde. Eine Gruppe von 3 Mönchen sind dorthin gegangen, um den Teufel auszutreiben. Und ohne Zweifel werde ich das meinige beitragen, wenn ich ihn, dich, wie abgemacht zum Potala mitnehme. Komm! Er drehte sich um und ging aus dem Zimmer. Ich folgte ihm hinterher und blickte mich ängstlich um. Schließlich war man ja nie sicher, was geschehen würde, wenn die Lamas tatsächlich den Teufel austrieben. Ich hatte das unbestimmte Gefühl, einer unbekannten und vermutlich unbequemen Bestimmung entgegenzusegeln. Wir gingen hinaus ins Freie. 2 Ponys wurden von Pferdeknechten gehalten. Der Lama Mingya Dondup stieg auf und ritt langsam den Berg hinunter. Mir wurde auf das Pony geholfen, und einer der Pferdeknechte gab ihm einen spielerischen Klaps. Das Pony fühlte sich auch zum Spielen aufgelegt. Es senkte seinen Kopf nach unten und sein Hinterteil ging nach oben und ich flog in hohem Bogen von seinem Rücken. Ein Pferdeknecht hielt das Pony noch einmal für mich, während ich mich vom Boden aufrappelte und den Staub ausklopfte. Dann stieg ich wieder auf und beobachtete alles sehr aufmerksam, im Falle die Pferdeknechte noch etwas anderes vorhalten. Das Pony wusste, dass es einen Dummkopf an Bord hatte. Das schwachsinnige Tier ging immer wieder an den gefährlichsten Stellen entlang und blieb am äußersten Rand stehen. Dann senkte es den Kopf hinab und blickte ernst über den felsigen Abgrund hinunter. Schließlich stieg ich ab und zog das Pony hinter mir her. Es ging zur Schnelle. Am Fuße des Eisenbergs stieg ich wieder auf und folgte meinem Mentor in das Dorfschö. Er musste dort etwas erledigen, das uns einen Augenblick aufhielt. Zeit genug für mich, um wieder etwas zu atmen zu kommen und meine gespannten Nerven zu beruhigen. Dann stiegen wir auf und kletterten den breiten Treppenweg zum Potala hinauf. Erleichtert gab ich dem wartenden Pferdeknecht mein Pony zurück. Und noch erleichterter folgte ich dem Lama Mingya Dondup in seine eigene Zimmerflucht. Meine Freude wurde jedoch noch größer über die Kenntnis, dass ich einen Tag oder vielleicht noch länger hierbleiben durfte. Bald war es Zeit, den Gottesdienst im Tempel darunter beizuwohnen. Hier im Potala waren die Gottesdienste übermäßig formell und die Disziplin viel zu strikt, dachte ich. Ich hatte für einen Tag mehr als genug Aufregung gehabt und hatte immer noch ein paar kleine blaue Flecke. So legte ich mein bestes Benehmen an den Tag und der Gottesdienst ging ohne Zwischenfall zu Ende. Es war nun eine akzeptierte Sache, dass ich den kleinen Raum neben ihm in Besitz nehmen durfte, wenn mein Mentor im Potala war. Ich begab mich dorthin und setzte mich nieder und erwartete die Ereignisse. Ich wusste, dass der Lama Mingya Dondup wegen Staatsangelegenheiten einen sehr hohen Beamten traf, der erst kürzlich aus Indien zurückgekehrt war. Es war faszinierend, hier aus dem Fenster zu blicken und die Stadt Lhasa in der Ferne zu sehen. Der Anblick war von einer unübertrefflichen Schönheit. Weiden umsäumten Seen, der goldene Schimmer des Jokangs und die vielen dahinziehenden Pilger, die am Fuße des heiligen Berges lärmten, in der Hoffnung seiner Heiligkeit, der anwesend war, oder wenigstens einen hohen Beamten zu sehen. Eine lange Reihe von Händlern und Ewi waren gerade dabei, den Weg langsam am Pago Carling vorbeizunehmen. Ich dachte einen Augenblick über ihre exotische Fracht nach, jedoch wurde ich von den leisen Schritten hinter mir unterbrochen. Wir trinken zuerst Tee, Lobsang, und dann fahren wir mit unserem Gespräch fort, sagte mein Mentor, der gerade hereinkam. Ich folgte ihm in sein Zimmer, wo ganz andere Nahrungsmittel aufgetischt und hergerichtet waren, als die, die normalerweise einem armen Mönch serviert wurden. Natürlich Tee, aber auch Süßigkeiten von Indien. Das war alles sehr nach meinem Geschmack. Normalerweise sprechen die Mönche nie während des Essens. Es wird dem Essen gegenüber als eine Respektlosigkeit betrachtet. Doch bei dieser Gelegenheit erzählte mir mein Mentor, dass die Russen versuchten, Tibet Schwierigkeiten zu bereiten und Spione zu infiltrieren. Unsere Mahlzeit war bald beendet und wir machten uns auf den Weg zu den Räumen, wo der Dalai Lama viele seltsame Geräte von weit entfernten Ländern aufbewahrte. Eine Weile sahen wir uns nur um. Der Lama Mingya Dondup zeigte mir kuriose Objekte und erklärte mir ihre Verwendung. Schließlich hielt er in eine Ecke des Raums inne und sagte, schau dir das an, Lobsang. Ich ging zu ihm hinüber und war von dem, was ich sah, überhaupt nicht beeindruckt. Vor mir auf einem kleinen Tisch stand ein Glasgefäß. Im Innern befanden sich zwei dünne schwebende Fäden, an deren Enden kleine Kügelchen befestigt waren, die so etwas wie Weidekätzchen zu sein schienen. Es sind Weidekätzchen, erklärte mein Mentor gelassen, als ich eine Bemerkung darüber machte. Du Lobsang, sagte der Lama, nimmst von der Elektrizität an, dass sie dir einen Schlag versetzt. Es gibt jedoch noch eine andere Art oder Manifestation davon, die wir statische Elektrizität nennen. Nun schau. Von einem Tisch nahm der Lama Mingya Dondup einen glänzenden, etwa 30 bis 35 cm langen Stab. Rasch rieb er den Stab an seiner Robe und hielt ihn nahe an das Glasgefäß. Zu meinem großen Erstaunen sprangen die zwei Weidekätzchenbächen heftig auseinander, und blieben selbst, als der Stab entfernt wurde, gespreizt. Beobachte weiter, ermunterte er mich. Nun, das tat ich ohnehin schon. Nach ein paar Minuten sanken die Weidekätzchen unter der Anziehungskraft der Erde langsam wieder in ihre normale Stellung zurück und hingen bald gerade wie vor dem Experiment. Versuch es mal, kommentierte der Lama und streckte mir den schwarzen Stab entgegen. Du heilige Dolma, schrie ich werde das Ding nicht anrühren. Mein Mentor lachte herzlich über meinen, mehr als besorgten Gesichtsausdruck. Versuch es ruhig, Lobsang, sagte er milde, denn bis jetzt habe ich dich noch nie hereingelegt. Ja, murrte ich, aber es gibt immer ein erstes Mal. Er drückte den Stab in mich hinein. Vorsichtig nahm ich das schreckliche Objekt. Zögernd und halbherzig, ich erwartete jeden Augenblick einen Schlag, rieb ich den Stab an meine Robe. Ich nahm jedoch nichts wahr, weder einen Schlag noch ein Kitzeln. Schließlich hielt ich ihn nahe an das Glasgefäß und Wunder über Wunder, der Weidekätzchenbächen flogen wieder auseinander. Wie du bemerkt haben wirst, Lobsang, erwiderte mein Mentor, fließt hier Elektrizität, ohne dass du einen Schlag verspürst. Diese Art Elektrizität entspricht deinem Gehirn. Komm mit mir. Er führte mich zu einem anderen Tisch, auf dem sich ein äußerst bemerkenswertes Gerät befand. Es schien eine Scheibe zu sein, auf der rundum unzählige Metallplättchen angebracht waren. Am Ende zweier fixierter länglicher Stäbe waren Drahtbürstchen befestigt, die zwei der Metallplättchen leicht berührten. Auf je einer Seite führten Bügel zu zwei Metallkügeln, die etwa Zentimeter auseinander lagen. Das Ding ergab keinen Sinn für mich. Eine Teufelsstatue, dachte ich. Dieser Eindruck bestätigte sich mir noch bei der nächsten Bewegung meines Mentors. Er ergriff auf der Rückseite der Scheibe die Kurbel und drehte kräftig daran. Mit einem grollenden Radar wurde die Scheibe blitzend und flimmernd zum Leben erweckt. Von den Metallkügeln schossen große blaue Funkenschläge hervor, die zischten und knackten. Ein eigenartiger Geruch machte sich breit, so als ob die Luft selbst brennen würde. Ich wartete nicht länger. Das war eindeutig nicht der richtige Ort für mich. Ich tauchte ab unter den größten Tisch und versuchte, mich bis zur weit entfernten Tür unten durchzuschlängeln. Das Zischen und Knacken hörte auf und wurde durch ein anderes Geräusch ersetzt. Ich hielt in meiner Fluchtrenne und horchte erstaunt, war das nicht der Laut eines Gelächters? Niemals. Nervös spähte ich von meiner Zufluchtsstätte hervor. Dort stand der Lama Mingya Dondup und kugelte sich vor Lachen. Tränen der Belustigung kullerten aus seinen Augen, während sein Gesicht vor Vergnügen ganz rot wurde. Er schien sogar nach Atem zu ringen. Oh, Lobsang, sagte er schließlich. Das ist das erste Mal, dass ich jemand gesehen habe, der vor einer Wimshorst-Maschine Angst hatte. Dieses Gerät wird in vielen Ländern der Welt benutzt, um die Eigenschaft der Elektrizität zu demonstrieren. Ich kroch hervor und fühlte mich recht albern. Dann sah ich mir die merkwürdige Maschine etwas genauer an. Der Lama sagte, ich werde nun diese zwei Bügel halten, Lobsang, und du drehst so schnell du kannst an der Kurbel. Du wirst Funkenschläge rund um mich herum sehen. Es wird mir nichts geschehen noch verursachte Schmerzen. Lass es uns versuchen. Wer weiß. Vielleicht hast du dann Gelegenheit, mich auszulachen. Er fasste die Bügel, in jede Hand einen, und nickte mir, zu beginnen. Verbissen packte ich die Kurbel und drehte sie so schnell ich konnte. Ich schrie vor Erstaunen, als große purpurne und violette Lichtbänder über die Hände und das Gesicht meines Mentors strömten. Er blieb völlig ungerührt. Inzwischen fing es wieder an zu riechen. Ozon, das ist völlig harmlos, sagte mein Mentor. Schließlich wurde ich überredet, die Metabügel zu halten, und der Lama drehte die Kurbel. Das Zischen und Knacken war äußerst furchterregend, doch ich nahm nicht mehr als eine kühle Brise wahr. Der Lama nahm verschiedene Glasdinge aus einer Kiste und schloss eins nach dem anderen mit Drähten an der Maschine an. Und während er die Kurbel drehte, sah ich eine helle Flamme in einem der Glasgefäße brennen und in den anderen Glasgefäßen sah ich ein Kreuz und andere Metaformen, die von einem lebendigen Feuer umgeben waren. Doch nirgendwo empfand ich einen elektrischen Schlag. Mit dieser Wimshorst-Maschine demonstrierte mein Mentor, wie man es einer Person, die nicht hellsichtig war, ermöglichen könnte, die menschliche Aura zu sehen. Doch davon später. Das schwächer werdende Licht veranlasste uns schließlich, mit dem Experimentieren aufzuhören und uns in das Zimmer des Lamas zurückzuziehen. Doch zuerst war wieder Abendgottesdienst. Unser Leben in Tibet schien von dem Bedürfnis nach religiöser Befolgung völlig begrenzt zu sein. Nachdem wir den Gottesdienst hinter uns hatten, kehrten wir einmal mehr zur Zimmerflucht meines Mentors Lama Mingya Dongdub zurück. Hier saßen wir in unserer gewohnten Haltung mit den Beinen überkreuzt am Boden und zwischen uns befand sich ein kleiner Tisch von etwa 35 cm Höhe. Nun, Lobsang, sagte mein Mentor, müssen wir uns eingehend mit der Hypnose befassen. Doch zuallererst wollen wir mit der Gehirnfunktion beginnen. Ich habe dir gezeigt, ich hoffe es, minus dass der elektrische Strom auch fließen kann, ohne dass Schmerz und Unbehagen zu beklagen sind. Nun möchte ich, dass du beachtest, dass eine Person elektrischen Strom erzeugt, wenn sie denkt. Wir brauchen jetzt nicht weiter auf dieses Thema einzugehen, wie der elektrische Strom die Muskelfasern stimuliert und Reaktionen hervorruft. Unser Hauptinteresse gilt im Moment nur dem elektrischen Strom, D.H., den Gehirnwellen, die die Medizin der westlichen Wissenschaft so klar messen und aufzeichnen kann. Ich muss gestehen, dass mich das irgendwie interessierte, weil mir auf meine schlichte und einfache Art schon selbst der Gedanke gekommen war, dass die Gedanken Kraft entwickelten. Ich erinnerte mich an diese grobe durchlöcherte Pergamentrolle, die ich manchmal im Lama-Kloster verwendete und sie allein durch die Gedankenkraft zum Rollen gebracht hatte. Du bist nicht bei der Sache, Lobsang, sagte mein Mentor. Es tut mir leid, ehrenwerter Lehrer, erwiderte ich. Ich habe nur über die unbestreitbare Eigenart der Gedankenwellen nachgedacht und an den Spaß, den ich vor ein paar Monaten mit der Rolle gehabt hatte, die sie mir vorführten. Mein Mentor sah mich an und sagte, du bist ein Wesen, ein Individuum und du hast deine eigenen Gedanken. Du erwägst vielleicht eine Handlung vorzunehmen, so z.B. einen Rosenkranz aufzuheben. Doch selbst das in Betracht ziehen einer Handlung veranlasst dein Gehirn, das aufgrund der chemischen Zusammensetzung Strom fließt. Die Wellen des Stroms bereiten deine Muskeln für die nahe bevorstehende Handlung vor. Sollte jedoch eine größere elektrische Kraft dein Gehirn erreichen, dann wird deine ursprüngliche Absicht, diesen Rosenkranz aufzuheben, vereitelt. Wenn ich dich überreden könnte, dass du diesen Rosenkranz nicht aufheben kannst, würde dein Gehirn, das jenseits deiner unmittelbaren Kontrolle steht, eine sich widersetzende Welle erzeugen und aussenden. Du würdest dann außerstande sein, diesen Rosenkranz aufzuheben oder die beabsichtigte Handlung auszuführen. Ich sah ihn an und dachte über die Angelegenheit nach. Doch das ergab wirklich keinen Sinn für mich. Denn wie konnte er beeinflussen, wie viel Strom mein Gehirn erzeugt? Ich dachte darüber nach und sah ihn an und fragte mich, ob ich meine Zweifel vielleicht vorbringen sollte. Doch dafür bestand keine Notwendigkeit, denn er ahnte es voraus und beeilte sich, mich zu beruhigen. Ich kann dir versichern, Lobsang, dass das, was ich dir erzähle, eine demonstrierbare Tatsache ist. In einem westlichen Land könnten wir all dies mit einem Apparat, der die drei grundlegenden Gehirnwellen aufzeichnet, beweisen. Hier jedoch verfügen wir nicht über eine solche Einrichtung und können es nur diskutieren. Das Gehirn erzeugt Strom, es erzeugt Wellen.